You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Pop und Pubertät. Wir sind immer noch im Jahr 1987, Teil 4. Das Jahr sprengt alle, wie sagt man?
Rekorde. War das, gab es noch keine mit 4?
Ich glaube nicht, ich weiß es aber
auch 85.
Nicht. Ich habe noch ein paar Hits. Aha, The Living Daylight. James Bond Lied. Super Lied. Super Lied. Gefällt mir wie verrückt.
Ich finde es wahnsinnig dünn.
Nee. Also ja, was bei Aha natürlich immer interessant ist, und da haben sie auch immer gehadert damit, ist, dass die Lieder oft besser waren als die Produktion. Also dass diese Aha als Synthie-Pop-Band für diesen großen Pop eigentlich oft gar nicht gereicht hat. Später hatten sie ja dann irgendwie das Geld auch für richtige Orchester und so weiter. Und wenn man mal wirklich hören will, wie gut die Lieder tatsächlich sind, dann empfehle ich Aha Unplugged von 2018. Da kommt die das Eigentliche dieser Lieder raus, ganz schlank gespielt mit paar Streichern, glaube ich, paar wenigen Background-Gesängen, ansonsten die drei Jungs und Morten Harket mit seiner unfassbaren Stimme. Und da hört man nochmal, wie toll die Lieder eigentlich ganz oft sind, unter anderem auch The Living
Daylight. Ich glaube, das ist das Problem mit dem Lied und diese 80er-Effekte, die ja auch, ich sag's jetzt, bei Modern Talking oft, dieses Dad und so.
Yeah.
Das war ja echt in. Das
ist
aber wieder verschwunden, glaube ich.
Ja, das war halt dann oft, hat man gedacht, man kann Streicher auch imitieren. Das war halt so ein Glaube daran, dass man jetzt mit Technik alles lösen kann. Und dann klang das Schlagzeug halt immer nur auf eine bestimmte Art sehr künstlich. Und man hat Streicher und alles Mögliche versucht mit dem Synthi herzustellen. Und das klang dann relativ bald danach schon sehr, sehr billig auch. Wahrscheinlich, weil die technische Entwicklung dann eben so weit war, dass man das dann immer besser machen konnte. Und dann sind die Sachen sehr schlecht gealtert
oft. Ja, ich weiß noch, als wir 1989 im Studio waren mit Im Affekt und dann war da kein, also musste ich mein Schlagzeug gar nicht mitnehmen, sondern Pads, also für Bass, Trommel und Snare, und dann war die Idee, man nimmt sich irgendeinen Snare-Sound, den man super findet, zum Beispiel ich sofort, ja, Stuart Copeland Snare und so. Das war ja dann dieses Signal, wenn man auf das Pad gehauen hat. Und das war natürlich, was die Dynamik betrifft, limitiert. Aber am Anfang hat man gedacht, oh, voll cool. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, absolute Schnapsidee.
Ja. Tiffany, I think we're alone now.
Ich glaube, ich habe es auf Single, aber ich habe es glaube ich noch nie aufgelegt.
Zucchero, Senza una Donna.
Ja klar, das ist natürlich im Gedächtnis.
Die Bangles mit Hazy Shade of Winter.
Kenn ich dann. Wer ist der Nachbar von Zucchero?
Paul Young. Weiß ich nicht.
Wer hat seinen Weinberg neben Zucchero?
Russell Crowe.
Sting! Irgendwo in der Toskana. Ich bin ja eher in Umbrien. Mein Bruder ist gerade in der Toskana. Vielleicht trifft er Sting. Ich kenne jemanden, der Jude Law getroffen hat in der Toskana, den ein anderer Arbeitskollege Chatlu nennt.
Oh, mit Jude Law habe ich einen Film gesehen, unlängst auch auf Amazon Prime, Das Nest. Sehr, sehr gut. Jude Law spielt seit Jahren nur noch komische Typen.
Ja.
Und wird einem dadurch seltsam unsympathisch, wobei er, glaube ich, ein fantastischer Schauspieler ist.
Ja,
aber er spielt nur noch seltsame Rollen.
Ich kenne Jude Law eigentlich als Bosie, Freund von Oscar Wilde, im gleichnamigen Biopic mit Stephen Fry. Und er ist so nah an der Figur, wie ich sie mir vorstelle, von diesem Bosie, dass ich ihn kaum... Also so wie Joachim Krohl soll ja eine Tankstelle gebaut werden. Also wir können auch anders. Ich habe den nie aus dem Kopf gekriegt als Kip oder heißt der Most. Jedenfalls, Jude Law spielt diesen Bosie so widerlich, dass ich immer Probleme habe, ihn als jemand anders. Aber jetzt, wo die Geheimratsecken so groß sind, kann ich ihn, glaube ich, jetzt doch trennen, langsam.
Man verortet ihn auch mit Italien, seit der talentierte Mr. Ripley. Deswegen finde ich das total logisch, dass man den in Italien trifft.
Ja, also wir haben ein Foto mit ihm gemacht. Super. Was war das von Bangles? Ich kenne es, glaube ich.
Hazy Shade of Winter, Simon & Garfunkel Lied in einer fantastischen, fulminanten Version. Ich meine sogar von Rick Rubin produziert. Aber das müsste man nochmal prüfen. Aber fantastisch, gibt es auch auf YouTube, wenn man Susanna Hoffs eingibt, kommt als allererstes oder Bangles als allererstes ein, ich glaube 2018, 19 aufgenommenes Video, wo sie Hazy Shade of Winter live spielen und Susanna Hoffs sieht
immer noch
unglaublich aus. Man kann es nicht fassen.
Ja.
Ich habe noch einen Film, Peter Maffay, der Joker.
Oh, leck mich am Arsch. Das muss jetzt natürlich für mich extra, oder? Es war extra für mich ausgegraben.
Ja.
Peter Maffay macht in dem Film die lächerlichste Geste aller Zeiten. Also abgesehen von den Zitaten, die jetzt gleich folgen werden. Peter Maffay hat, glaube ich, jemanden, einen Bösewicht niedergestreckt. Und dann läuft er weg, dreht sich nochmal um und macht dann in Zeitlupe. Also er fährt sich, ich versuche das jetzt so zu erklären, dass man sich das vorstellt. Er schaut nochmal zurück an den Boden und fährt sich dann mit dem Handrücken, Höhe Zeigefinger, unter, also an der Nasenspitze entlang. So. Wie man es eigentlich nur aus einem schlechten Western kennt. Unglaublich.
Ja.
Und ein Zitat aus unserer Zitatenmaschine, Bertram und Christian, ich grüße euch hiermit, war: Dein Bruder ist blind, ich habe keine Beine, Axel Arschloch. Das kann man jetzt ohne Zusammenhang natürlich nicht verstehen. Ich glaube, er war im Rollstuhl, kann das sein? Irgend sowas.
Ich weiß es nicht,
ich weiß nichts über diesen Film. Ich habe keine Beine, Axel Arschloch. Es gibt, glaube ich, noch mehr.
Vermutlich.
Zitate und es gab auch. Das war, glaube ich, 2 Jahre später. Reisen mit Peter Maffay. Da fuhr er mit dem Motorrad durch den Jemen oder irgend sowas. Und dann kamen auch so Sätze wie: Die Beduinen sind gastfreundlich. Aber dein Bruder ist blind, ich habe keine Beine, Axel Arschloch. Ein Zitat für die Ewigkeit. Leider, ich glaube, es gab noch mehr, aber mir fällt gerade nichts ein. Ich grätsch danach einfach zu. Ich habe wieder eins!
Ja, ja, gut. So, ich mache mal einen Schnelldurchlauf durch ein paar Metal-Alben, über die es nicht allzu viel zu sagen gibt.
Keine Hits mehr?
Nee, ich habe keinen mehr.
Schade.
Doch, Schade. Einen habe ich noch.
Schade.
Holiday, The Other Ones.
Oh ja.
One Hit, oder?
Ich glaube, dass bei The Other Ones waren Mitglieder von UKW dabei.
Sogar.
Meine ich. Und Holiday. Hab mich extrem genervt. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hatte das natürlich auf Maxi, weil er hatte alles auf Maxi. Und ja, Einzelkinder konnten sich das leisten. Und es ging mir ziemlich auf den Keks. Und ich glaube, zur gleichen Zeit gab es noch in New York Rio Tokyo.
Oh.
Auch schlimm,
ja.
Aber ich glaube, bei The Other Ones war jemand von UKW. Das kann man nachher gleich nachprüfen.
Ja.
Das sind so komische Verbindungen im Kopf, wo man nicht weiß, stimmen die jetzt oder stimmen sie nicht. Aber ich meine,
oft stimmen sie, erstaunlich oft
stimmen. Irgendwas, aber halt irgendwas.
Also schnell durchlauf Metal. Alice Cooper, Raise Your Fist and Yell. Er hat seine experimentelle Phase hinter sich gelassen mit diesen seltsamen New Wave und teilweise Gothic und Synthie-Platten aus den frühen 80ern und ist jetzt wieder im Hardrock gelandet, aber der Knoten ist noch nicht so richtig geplatzt. Das sollte erst 1989 passieren mit
Poison.
Ui. Hier noch eine richtig schlechte Platte, muss man sagen, genauso wie auch die 86er Constrictor. Aber er ist wieder da und er macht wieder Rock und er startet dann demnächst durch. Motorhead machen Rock'n'Roll und da finde ich das Titellied toll. Ansonsten vielleicht noch All For You, aber keine Platte, die man unbedingt braucht. Dann ein komisches Genre aus Deutschland, Piraten-Metal. Eigentlich verkörpert durch eine einzige Band, nämlich Running Wild mit ihrem Mastermind Rock'n'Rolf. Und sie machen ihre Piratenplatte Under Jolly Roger, die ich immer, ist auch so ein Mythos aus der Jugend, eine Platte, von der man immer gelesen hat und die ich immer gern gehabt hätte, aber ich habe mich nie durchgerungen, sie wirklich zu kaufen und hatte sie dann nie. Ich fand das Cover immer toll und fand das irgendwie faszinierend mit 16. Und jetzt habe ich sie ja dank Spotify, kann man sie alles anhören, habe ich sie mir angehört und sie ist unfassbar schlecht. Ich weigere mich, sie mir zuzulegen. Ja, Black Metal erscheint als neues Genre auf der Bildfläche. Black Metal und Bathory ist eine der Bands, die diesen Stil verkörpern. Ich kenne sie nicht, mir gefällt es auch nicht mehr. Bei mir hört es dann mit Thrash Metal eigentlich auf. Death Metal, Black Metal steige ich aus, sagt mir zu wenig zu und ist mir zu uninteressant, auch gesanglich oft.
Ja, die Unterteilung in Metal-Genres ist ja eigentlich wie die verschiedenen Länder im Herr der Ringe, finde ich. Kein Überblick. Ja. Irgendwie.
Ja, ich meine, ich teilweise schwer zu trennen voneinander. Ist dann auch teilweise textlich, teilweise dann nur noch wie die Art zu singen eben. Wo ist dieses Growl drin oder wie man es nennt irgendwie, dieses Gegrunze und wo nicht. Und
im Schweinerock.
Ja, Schweinerock. Und dann, ja, ich brauche halt immer mal irgendwo noch eine Melodie, die ich erkennen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, tue ich mich schwer.
Was ist eigentlich Grindcore?
Das ist auch eine gute Frage.
Gell? Ja. Frage der Woche. zu Alice Cooper muss ich noch sagen, mir hat jemand mal zwei erfolglose Alice Cooper Alben gebrannt. Ich glaube, aus einer ganz komischen Phase der 70er Jahre, später 70er, Anfang 80er, weiß nicht genau. Wo auch so ein bisschen Sündchen und so vielleicht.
Ja, Schnucki, das war ich und das war diese Phase, über die ich hier schon mehrfach gesprochen habe.
Nein, das war, glaube ich, der Moses.
Nein, ich war's.
Du warst?
Ja, ich erinnere.
Machen wir nachher Schriftvergleich.
Das war ich.
Behauptet er. Okay, wir werden das nachprüfen.
Wow. Ja, ich wollte, dass du das hörst. Ich weiß noch genau, wie ich das entdeckt habe. Und das muss ich ihm Klaus geben.
Echt jetzt?
Yep.
Oh Gott, ist das peinlich. Das müssen wir rausschneiden. Ja.
Und vor allem haben wir es schon mal auch nachträglich thematisiert. Ich glaube sogar live ins Mikro. Kiss machen noch Crazy
das
Nights.
Das zog ich da.
Crazy Nights. Schlechte Platte mit fantastischem Titellied. Kiss haben leider, nachdem sie die Masken abgelegt haben, eine Weile nicht viel Gutes hinbekommen.
Leg
aber Crazy Nights ist ein super Lied. Und Top 10 Kiss-Lied für mich.
Echt? Hm. Also als Lick It Up rauskam und dann, ich glaube, All Hell's Breaking Loose, Lick It Up und I Love It Loud, da habe ich gedacht, kann man schlechtere Musik machen als diese drei? Und das waren die Singles. Also oft ist ja die Single das schlechteste Lied, aber
ja,
Kiss traue ich zu, dass das die beste Lied
war. Die 80er waren nicht ihr Jahrzehnt.
Yes, Gott,
I Kiss Love Doku It Loud. Kiss-Doku übrigens auf Arte.
Mit Sicherheit.
Und da haben sie, wird auch deutlich, also die beiden, Stanley und Simmons, sind Fanatiker, sind Freaks. Dieses Kiss ist ihr Leben, das bedeutet denen unglaublich viel. Verrat an der Kiss-Idee ist für sie ganz, ganz schwer zu verkraften.
Was ist Verrat an der Kiss-Idee?
Ja, also halt nicht mehr gut spielen, weil man zu betrunken ist oder zu drogenabhängig. Dann haben sie ja Peter Criss ersetzt, Ace Frehley auch. Und danach wurde es ja schwierig dann, weil das war eigentlich die Urbesetzung und die sollte eigentlich möglichst weitergehen. Und die haben sich dann wirklich sehr seltsam verhalten, auch ganz üble Fernsehinterviews, betrunken und ein Zeug geredet. Und da sieht man Ausschnitte, also nicht schön. Und für die, das haben die wirklich nicht verwunden. Und die haben die auch nicht rausgeschmissen, weil sie nicht mehr so gut gespielt haben. Auch, aber auch, weil sie halt sich komisch über Kiss in der Öffentlichkeit geäußert haben. Also die fordern Loyalität einfach von ihren Mitmusikern. Und das war auch mit der Grund, warum sie da eine Weile ins Schlingern geraten waren, weil sie dauernd auch neue Leute hatten dann und einfach die Besetzung sich ständig geändert hat und sie nicht mehr eine Einheit waren, so wie vorher.
Es gibt ja von Henry Rollins, dem oft erwähnten, auf einer Spoken-Word-CD, die man, glaube ich, nur über seinen Verlag bekam, ein viertelstündiges Stück, das heißt The Wisdom of Gene and Paul oder sowas, meine ich. Und da beschreibt er auch das Publikum, das zu Kiss-Konzerten geht, wie sie sich in alte T-Shirts reinzwängen.
Eigentlich schade, dass man sie nie live gesehen hat. Ich glaube, das wäre ein Erlebnis gewesen. Selbst wenn man die Musik gar nicht gut findet.
Ja, glaube,
das ist irgendwie so was, was man kulturell irgendwie mal mitgenommen hat.
Also sollte. Die Stiefel von Gene Simmons fand ich immer fantastisch, weil die so nach Geisterbahn, ich war immer Geisterbahn-Fan, obwohl ich meistens die Augen zugemacht habe. Und also Panzer auf der Bühne, ich weiß noch, das war, glaube ich, kurz vor der Demaskierung. Panzer auf der Bühne, so silbrig, sah eigentlich aus wie so Plastik, wie aus dem Yps eigentlich. Wahnsinn.
So, was hast du noch?
Ich habe eine seltsame Platte von Susie and the Banshees, von denen ich ja großer Fan bin. Eine Coverplatte. Susie and the Banshees haben Dear Prudence gecovert von The Beatles, habe ich schon mal erwähnt.
Ja, gut, gute Version.
Ja, und dann kam diese Coverplatte mit zum Beispiel The Passenger und The Wheels on Fire, das war, glaube ich, die Single von den Birds ursprünglich. Und es klingt so ein bisschen orientalisch, das Wheels on Fire. Und es klingt überhaupt nicht mehr nach Punk, sondern eigentlich nach ziemlich poliertem Pop eigentlich, aber über allem schwebt natürlich die Stimme von Susie Sue, die ich extrem mag. Und hier ist noch ein Lied drauf. This town ain't big enough for the both of us. Was sagt ihr das?
Sparks, habe ich gerade eine Doku gesehen.
Mark hat ja gesagt, Sparks hat ein gutes Lied oder so. Und daraufhin hat sich mein Cousin, treuer Hörer Andreas, Grüße hier an dieser Stelle, gemeldet. Wir hätten The Sparks vergessen in unserem Podcast. Ich habe vor kurzem im Drogeriemarkt Müller für 5 Euro die Platte Propaganda gekauft. Das ist, glaube ich, eine Compilation. Und ich habe gedacht, Mark, das ist ein Irrtum. Denn ich finde, Sparks klingt wie Queen auf Speed zum Teil. Und manche Lieder finde ich richtig gut. Also als Lieder, nicht als, was weiß ich, wie bei Ellen Sexwind, ekel und wow, geil, monoton, sondern als Lieder und Ideen. Ich finde es eine hochinteressante Band.
Ja, ist es auf jeden Fall. Das sind interessante Typen. Die sind ein bisschen an mir vorbeigegangen oder ziemlich an mir vorbeigegangen.
Und du fandst es scheiße.
Und ich habe dann mich mal versucht reinzuhören und es war mir, hat mich irgendwie abgeschreckt. Es war mir zu verrückt. Es war mir, ich habe es auch nicht verstanden. Es war mir dann oft, ich habe die Lieder nicht richtig erkannt hinter diesem ganzen Spektakel. Außer eben bei This Town Ain't Big Enough. Das erschließt sich natürlich gleich und ist ein fantastischer Hit. Aber ansonsten war es mir alles ein bisschen zu viel und ich habe jetzt mir diese Doku angeschaut, die ja im Kino lief, vor 2 Jahren oder so, 3, ganz aktuell.
Über die Oper, die sie geschrieben
hat? Nee, Sparks Brothers heißt die, also eine Sparks-Doku.
Da gibt es ja diese Oper, die jetzt da letztes Jahr, glaube ich, rauskam.
Und da hat sich doch nochmal einiges auch erschlossen, aber auch in der Doku, die Lieder, die da gezeigt werden, so, ja, ich komme nicht rein, aber muss mich vielleicht nochmal befassen damit, aber so mehr als 2, 3 Lieder, wo ich dachte, ah ja, da erkenne ich jetzt so, was dahinter steckt, habe ich jetzt bisher noch nicht entdeckt. Aber
man tut etwas relativiert dieses vernichtende.
Hochinteressant, aber teilweise, also für mich jetzt zum Reinkommen ganz, ganz, ganz schwer.
Dann gebe ich dir die CD Propaganda mit. Mhm. Oder kann man ja heutzutage runterladen. Ich war selber überrascht, weil ich habe zwar eine Platte von denen gehabt und wusste, mal wieder Morrissey, großer Fan. Und dann war ich extrem überrascht, wie gut die Lieder sind. Und
die waren ja eine Weile wahnsinnig erfolgreich in England vor allem. In den späten 70ern wird in dieser Doku deutlich, also richtige Stars mal kurz auch. Und sehr einflussreich auch. Und viele Musiker kommen zu Wort und andere Prominente in dieser Doku, die sich äußern. Und das war mir kein Begriff, dass die so populär waren auch vor allem.
Ja, ich meine, die zwei sind, glaube ich, Brüder. Die Covers und so, das ist alles total schräg und ich glaube auch so eine einflussreiche Band, die eigentlich, wenn man sich jetzt nicht aktiv drum kümmert, an einem vorbeigehen kann.
Ja, ästhetisch halt sehr interessant für die Engländer, wieder sehr interessant, dieser Hitlerbart natürlich. Riesenthema dann auch in dieser Doku, wie kann man so im Fernsehen auftreten, aber hat natürlich die Aufmerksamkeit auf sie gezogen. Also sie tun so, als seien sie Brüder, ich glaube, es sind keine in Wirklichkeit, aber es ist alles eine große Inszenierung und naja, ein großes Rätsel auch.
Ja, ähnlich wie Wire, finde ich. Extrem wichtig, originell, künstlerisch vor allem. Von denen gibt es 1987 auf dem Mute-Label, das ist ja eigentlich Independent-Label, aber Depeche Mode hat die ja zu großem Ruhm gebracht. Da erscheint das Album The Ideal Copy und ein, ja, eigentlich Diskotheken-Hit könnte sein, das Lied Ahead.
Super.
Ja, das
Ahead 2 gefällt mir auch noch.
Ja, geht nach vorne, passiert eigentlich harmonisch auch fast nichts. Hm. Aber ich finde es auch ein faszinierendes Lied. Und manchmal ist Wire so ganz dünn wie bei Point of Collapse.
Gefällt mir aber auch.
Eröffnungslied, Opening Track. Und ich finde es nicht mal so ganz homogen wie die eigentlich nicht homogene Platte 154. Aber trotzdem. Man weiß zum Teil nicht genau, wo es hingeht, aber trotzdem ein paar sehr gute Lieder drauf.
Ja.
Ahead ist halt wirklich ein Wave-Disco-Kracher.
Madman's Honey habe ich noch. Hat mir immer gefallen.
Ja.
Jetzt kommen Aerosmith zurück. Es ist das Comeback, obwohl sie eigentlich nie richtig weg waren, aber sie waren im Drogensumpf, sie haben schlechte Platten gemacht, sie haben 85 versprochen, es wäre vorbei mit den Spiegeln als Kokainunterlage, aber das war eine Lüge. Und jetzt haben sie ein neues Management und sie sind jetzt clean und sie machen, ja, sie lassen sich darauf ein, auch Fremdschreiber zuzulassen. Ich denke, es ist Desmond Child natürlich, der unvermeidliche Jim Vallons auch, die hier den Jungs unter die Arme greifen. Und auch eine Songschreiberin namens Holly Knight, von der ich gerade die Autobiografie gelesen habe, weil sie etliche Hits in den 80ern mitgeschrieben oder geschrieben hat, die mir gut gefallen. Da bin ich aufmerksam auf sie geworden. Hier ist sie beteiligt an dem Song Ragdoll. Und die Platte ist produziert von Bob Rock. Und da kann auch nichts schief gehen. Und die Platte klingt geil von vorne bis hinten. Ich habe sie mir damals frisch gekauft. Sie war Platte des Monats im Metal Hammer. Und da bin ich direkt los und wollte wissen, was es damit auf sich hat. Und bin seit dem ersten Tag Fan dieser Platte. Permanent Vacation heißt sie. Hard's Done Time. Magic Touch. Wunderbar Dude war noch eine Single. Wahrscheinlich das bekannteste Lied. Looks Like a Lady. Auch oft in Filmen kommt es immer mal wieder vor oder in Serien. Bluesig auch, St. John, auch dieser, ja, cool. Es ist ja, Aerosmith sind ja eigentlich die amerikanischen Rolling Stones. Und das sieht man immer wieder, diese Tradition auch, die dann von den Stones über Aerosmith zu Guns N' Roses und diesen ganzen Bands dann da geht. Angel, die Ballade, die Blaupause eigentlich für diese ganzen folgenden Balladen, ist hier schon alles angelegt. Und dann covern sie noch einen Down von den Beatles und am Schluss noch ein schönes Instrumental, The Movie. Großartige, wunderbare 80er Jahre Hardrock-Platte, Klassiker und wurde dann ja vielleicht sogar noch getoppt von Pump 89 und danach waren sie Superstars und dann kam die 93er Platte mit den großen Single-Balladen und dann waren sie mal kurz die größte Band. Alter Hardrock im Alternative. So groß waren sie und so gut und so wichtig, dass sie sogar Grunge und Nirvana überlebt haben und trotzdem in dieser Zeit, in diesem Mahlstrom, diese Platte, von der ich gerade nicht weiß, wie sie heißt, mit der Kuh vorne drauf gemacht haben, die dann der größte Erfolg
irgendwas
war.
Irgendwas mit Pump, glaube ich.
Nee, Pump war ja 89 mit dem... die heißt anders. Ja. Mit Amazing und Crazy und so allem drauf.
Mick Jagger und Steven Tyler sind nicht, was den Mund betrifft, deshalb sehr schlüssig.
Ja, und auch natürlich dann diese Kollaboration Sänger-Gitarrist. Die einen sind die Glimmer-Twins und die anderen die Toxic-Twins, glaube ich. Also da gibt es ein paar Parallelen und musikalisch ist es ganz klar. Auch im Podcast mit Rick Rubin hier, Iggy Pop, der über die Zeit mit den Stooges spricht und dann Stooges, der Gitarrist von den Stooges hätte irgendwann mal gesagt, oh, wir hätten die amerikanischen Rolling Stones sein können. Und dann hat aber Iggy Pop gesagt, nee, die gibt's schon, das sind Aerosmith.
Ja, also Dream On habe ich vor kurzem erst entdeckt, dass es von Aerosmith ist und ich finde es gut.
Die Platte heißt, von der ich die
Get ganze a grip. Zeit
gesprochen habe, Get a Grip, das gibt's ja nicht.
Warum weiß ich das?
Ja, Get a Grip. Ja, weil sie sich 40 Millionen Mal verkauft hat.
Das, ja, ich war keiner der Käufer. Warum weiß ich das? Ist unfassbar eigentlich. Aber vielleicht, weil Get a Grip auch ein Lied von Rollins Band war, auf The End of Silence. Kann es sein, dass wir die Platte noch nicht besprochen haben?
Das ist so.
Yes, ist gut. Also ich glaube, wir brauchen 6 Folgen, weil es kommen noch ein paar Lieblingsplatten von mir. Also ja. Machen wir mit dem jetzt weiter.
Du bist dein eigener, you're the captain of your soul.
Captain of the Heart von Double.
Double 1985 haben wir vergessen zu erwähnen.
Nee, ich glaube, wir haben es erwähnt. Schweizer Band.
Ja, okay.
Too far apart. Also, wir waren vor kurzem bei Doppelalben und eines der wichtigsten Doppelalben, das fast funktioniert,
ja,
ist Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Das ist ja die Bedeutung des Wortes fast. Also die Platte Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me von The Cure. Und wenn man jemandem erklären möchte, was es mit The Cure auf sich hat, dem schmeißt man die Platte ans Hirn.
Findest du?
Ja.
Aber die zeigt doch nur, die zeigt doch eine sehr neue und ungewöhnliche Seite von The Cure und eine Seite fast gar nicht. Nämlich diese... kriegt gleich keine Luft mehr, weil diese Musik irgendwie nicht atmet von Pornography und von
Faith. Also es gibt hier drauf etwas, was ich damals irgendwie überhaupt nicht verstand, nämlich diese Party
hysterischer Pop.
Hysterischer Pop von Why Can't I Be You. Das habe ich überhaupt nicht irgendwie verstanden. Ja. Hat mich nicht abgeholt.
Hot, hot, hot.
Oder hot, hot, hot. Ja. Habe ich nicht verstanden. Und dann gab es Lieder, die sind sowas von düster. Zum Beispiel The Snake Pit mit Sitar und extrem viel Hall. Und er spricht nur in dem Lied. Ich fand es natürlich gleich super geil.
Einer der Gründe, warum ich die Platte nicht besitze auf Vinyl.
Ist The Snake Pit. Da kommt jetzt wieder unser, wie soll man sagen, wie ein Katalysator im Chemieunterricht. Die Essenz von The Snake Pit ist für Marc nicht hörbar. Und ich lege mich wieder rein in das. Und da trennt sich's halt. Unser Geschmack.
Ja.
Und finde ich interessant, aber eigentlich ist das Snake Pit eigentlich kein Lied, sondern eigentlich nur eine Atmosphäre.
Ich habe was Interessantes gehört.
Mal wieder.
Ja, auch noch eine Erklärung zu dem unterschiedlichen Zugang. Du bist eigentlich, ich habe ein Interview mit Brian Eno gehört und der hört zum Beispiel Musik auch so wie du, glaube ich. Also dieses Reinlegen und auch dieses Endlose und das Repetitive. Der Brian Eno macht ja fast nur noch Ambient-Platten eigentlich, die er auch ganz funktional macht, zum Beispiel zum Nachdenken oder zum Arbeiten. Eine Platte hat er Music to Think To oder so. Also Musik, die man auflegen kann, die einen nicht ablenkt, die Geräusche der Welt ausblendet und die man benutzen kann, um ein Buch zu schreiben oder so. Und der hört, und der Grundgedanke eigentlich, wie du und Brian Musik
ich hören, und Brian.
Ist im philosophischen Sinne nicht teleologisch, nicht zielgerichtet, nicht auf ein bestimmtes Ziel raus. Und ich höre immer, ich brauche eine Melodie, ich brauche
noch einen Refrain.
Und ich höre teleologisch, philosophisch, und du hörst das Gegenteil
davon. Theologisch.
Ja, du hörst irgendwie, bei dir braucht es keinen Anfang und kein Ende, du brauchst keine Dramaturgie, dir reichen zwei Akkorde.
Ja, wie ein All-Over-Painting. Ja, kein Anfang, kein Ende. Ja. Monet, ja. Pollock, gibt es Parallelen. Interessant.
Ja.
Ja, ich und Brian. Ja,
Brian und du.
Ja. was ich am besten finde, das ist eher ein Lied als Snake Pit, ist If Only Tonight We Could Sleep. Da ist die Sitar drin. In Snake Pit ist ja alles und fiese Geräusche und so. Aber If Only Tonight We Could Sleep hat dieses fast wie in Norwegian Wood Sitar drin. Und natürlich auch ein groß angelegtes Lied. Dann gibt es ganz andere Lieder, wie Catch zum Beispiel. Das ist so locker und leicht.
Wunderbar.
Mit, ich glaube, Besen gespielt. Unverzerrte Gitarre. Und er singt, als würde er gerade auf dem Klo vor sich hin singen.
Wunderschönes so. Lied.
Und auf dem anderen ist halt wieder hysterisch. Also auf der Platte, deswegen sage ich, da gibt es alles von The Cure, außer halt vielleicht diese 17 Seconds Monotonie und Kellerproduktion. Das ist halt hier schon sehr groß produziert. Von dem her hast du recht. Warum die Doppel-LP nur fast funktioniert, ist, weil man am Schluss, glaube ich, irgendwann zu viel hat. Es gibt noch Icing Sugar und The Perfect Girl, und sobald dann aber ein Lied kommt, das nicht viel hergibt, denkt man so, jetzt reicht's, obwohl dann hinterher noch was kommt, aber man wird eigentlich überfüttert. Und dann kommt noch One More Time, was eigentlich wie The Drowning Man von Faith Disintegration vorwegnimmt, was ich textlich fantastisch finde, und ich habe das, ohne dass ich es wusste, irgendwann in einem deutschen Lied, das noch nie jemand gehört hat, glaube ich, kopiert, ist das Lied How Beautiful You Are.
Auch wunderschön.
Schönes Lied, eigentlich sehr einfach, hat auch keinen Refrain. Wundert mich, dass du das gut findest.
Wunderschöne Melodie.
Ja, ja.
Ganz toll arrangiert auch.
Ja.
Ich brauche nicht einen Refrain, wenn es eine Melodie hat, kann das weitergehen.
Ja, also ich selber finde es fast ein bisschen eintönig, also nicht so eintönig wie Losing My Religion, aber der Text, also der spricht mir so dermaßen aus der Seele. Er ist mit seiner, kann ich es kurz...
Ja.
Er ist mit seiner Angebeteten, sage ich mal, weil drunter gibt es bei The Cure, glaube ich, nichts, seiner Angebeteten, ist er in Paris. Und er ist natürlich sehr stolz, mit seiner schönen Frau in Paris zu sein. Und dann sehen sie eine Familie oder so eine Bettlerfamilie und die bestaunen die Schönheit seiner Freundin oder Frau, was auch immer. Und sie findet das aber sehr unangenehm und sie sagt dann, I hate these people staring, make them go away from me. Und dann der nächste Satz, den Robert Smith singt, ist, this is why I hate you. Er sieht praktisch, dass seine Frau kaltherzig ist, wunderschön, aber kaltherzig, und es macht ihn fertig. Und der letzte Satz heißt, no one ever knows or loves another. Das ist so mein Geschmack, so dieses Positive. Aber ganz, ganz toller Text, finde ich.
Okay. Schönes Cover auch. Sehr ansprechend fand ich das immer. Aber halt das totale Gegenteil von den düsteren Sachen von Faith oder so.
Aber unscharf aus, ist eigentlich nur
aber halt farbig und poppig, und die Platte klingt nach Pop. Und die ist halt, also Cure hat wirklich zwei Seiten, diese ganz düstere, triste, monotone und dann diese sehr poppige, die sich ja von schon früh andeutet mit Love Cats und so weiter, wo sie einfach auf den Pop und vielleicht auch in den Mainstream gehen, auch vorsätzlich. Und das landet ja dann bei Friday.
Friday My Love. Ich meine, es ging popig los mit Boys Don't Cry, aber dann ging es runter, als man gemerkt hat, man ist halt doch nicht die neue Version von The Clash. Haben wir schon mal drüber geredet. Aber trotzdem, The Cure hat natürlich mehr als nur zwei Seiten, nämlich mit The Top zum Beispiel das Orientalische, das hier teilweise auch durchbricht, zum Beispiel in Snake Pit and Only Tonight We Could Sleep. Und auf The Top, da denkt man sowieso, so eine Platte kann man nur in einem ganz seltsamen Geisteszustand machen. Also The Top finde ich unfassbar, die ist von 84, glaube ich. Und dann kommt Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, das, wie gesagt, bis auf das ganz Minimale eigentlich alles bietet, was The Cure so hat. Kann man uns auf das einigen?
Auf jeden Fall. Ich habe sie mir nämlich vor 2 Jahren oder so gebraucht und habe sie aber wieder verkauft, weil mir zu viele Lieder dazwischen immer wieder mir den Hörgenuss verdorben haben.
Ja, das alte Doppelalbum-Problem. Ja,
Just Like Heaven ist natürlich drauf.
Ja, Just Like Heaven.
Fantastisch.
Von 1000 Leuten gecovert. Ja. Ich glaube auch von Katie Melua, glaube ich, die von Mike Badd protegiert wird.
Die ist mir egal.
The Kiss, Opening Track, fand ich immer zu lang. Ja. Wenn man mit The Kiss, das eigentlich nur aus Wawa-Gitarre besteht, wenn man mit dem anfängt, ist einem eigentlich alles wurscht.
Aber da waren sie auch offensichtlich schon in einer Situation, auch mit der Plattenfirma, dass man so ein Album machen kann, erstens, und dass man so einsteigen kann. Also da hat man schon eine künstlerische Freiheit erlangt.
Ja, und so entweder ihr hört euch das jetzt an oder legt uns am Arsch. Also so klingt das. Ja. Sie wollten ja immer die Pink Floyd der 80er werden. Ich weiß nicht, ob man das ernst nehmen kann, was Robert Smith da
interessant
gesagt hat. Ja, hat er gesagt.
Rush macht ihr poppigstes Album bis dahin. Es heißt Hold Your Fire und es hat mit Force 10 und Time Stand Still vor allem. Time Stand Still, sicher eine Art Poplied. Turn the Page fand ich immer toll. Bei Time Stand Still singt eine junge, noch unbekannte Amy Mann im Background mit. Und die Platte gilt unter Rush-Fans jetzt, glaube ich, nicht als die beste, aber ich mochte die immer sehr. Sie ist sehr, sehr eingängig und Synthi-lastig und sehr kurze Lieder. Nichts mehr übrig von der Progressivität früher Tage. Und noch kurz ein Album, das wir 86 vergessen hatten. Es ist von 84, aber wir haben es dort vergessen. Grace Under Pressure, eines meiner Lieblingsalben von Rush auch. Da wird nochmal auch deutlich der Police-Einfluss durch immer wieder eingebaute Reggae-Rhythmen, aber sehr, sehr clever, dann verknüpft noch mit dem alten Rush-Sound. Und immer wieder erstaunlich, was die für unterschiedliche Sachen gemacht haben und dann letztlich trotz ihres musikalischen Könnens und ihres Virtuosentums halt einfach auch gute Songschreiber einfach. Man kann es nicht anders sagen.
Das ist oft ja hinderlich, das Können. Nee. Das kann man der Band jetzt nicht vorwerfen. das erste Lebenszeichen von den Pixies mit ihrer Mini-LP Come On Pilgrim. Finde ich, wenn ich das so sagen darf, fast noch besser als Surfer Rosa, wobei die CD-Version beide beinhaltet, beide Veröffentlichungen. Und manche Lieder kommen auf beiden Platten vor und ich finde die, die Produktion von Common Pilgrim etwas fetter und irgendwie...
Die Zerfarosa klingt komisch, gell? So
ja, trashig. Ja, sehr trashig. Und ich finde, die Common Pilgrim vom Sound her besser. Und es gibt ein Lied, das heißt Caribou. Ich glaube,
wunderbares Lied.
Gecovert von David Bowie irgendwann. Und David Bowie war ein großer Pixies-Fan, wie so viele. Und Ed is Dead finde ich noch cool. Vor allem dieser ins Hysterische kippende Gesang.
Holiday Song, auch toll.
Francis. Ja, Holiday Song.
Was die Pixies wirklich, was mir lang verborgen war, ist, dass die Pixies halt auch einfach ganz große Pop-Songs schreiben können. Die verstecken das oft unter Lärm und seltsamen Gesang und seltsamen Arrangements, aber die haben halt ein Gespür für unwiderstehliche Melodien zum Niederknien.
Ja, und dann kommt halt wieder sowas Verrücktes wie Isla de Encanta mit, dann kommt plötzlich wieder Spanisch, das macht er ja gern, Black Francis. Also man legt es auf und denkt, sind die eigentlich verrückt? Mhm. Als hätten die überhaupt nicht nachgedacht, ob das irgendjemand hören will, sondern wir haben Spaß am Durchdrehen. Mhm. Und die Anzeige, wo, ich glaube, Black Francis war es, Mitmusiker gesucht hat, war Band sucht Mitmusiker für Musik im Stil von Husker Du, Peter, Paul und Mary.
Ja, ja.
Die ist es, glaube ich.
Super. Jetzt habe ich ein Cover, das dich erfreuen wird.
Weil es mich an John Sinclair, aber extrem an John Sinclair erinnert.
Es ist die zweite Platte von Warlock und sie heißt... Triumph and Agony. Und darauf ist der große,
nichts halt.
Der große Hit Für immer. Eine deutsche Ballade. Und da ist man dann so auf die Idee gekommen, es gibt eigentlich überhaupt keinen deutschsprachigen Heavy Metal. Es gibt es eigentlich bis heute nicht. Doro Pesch hat immer mal wieder mit deutschen Texten hantiert. Sonst gibt es, glaube ich, nur noch die Band Ohrenfeind, die auf Deutsch textet. Ansonsten eine angelsächsische Musikrichtung, die auch in Deutschland dann immer übernommen wurde. Doro Pesch hier, man sieht schon, die Band spielt keine Rolle mehr auf dem Cover. Es geht nur um sie und einen seltsamen Wizard, der sie irgendwie festhält. Es geht um Dekolleté und es ist natürlich alles extrem albern, sexistisch gemacht, aber es ist ihr Ding und sie ist trotzdem die deutsche Metal Queen. Sie hat eine Stimme, die diesen Status rechtfertigt und sie macht optisch einiges her und sie weiß das einzusetzen. Das kann man doof finden, aber sie hat da vieles, glaube ich, hat für sie gut funktioniert. Sie hat sich nach diesem Album dann von der Band getrennt. Ich glaube, die Band war so ein bisschen, ich weiß es nicht. Es wäre Halbwissen. Jedenfalls hat es so nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, es deutet sich hier schon ein bisschen an auf diesem Cover, dass die Band eben keine allzu große Rolle mehr spielt. Mir hat die Platte immer sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mein großer Favorit ist 3-Minute-Warning und vor allem I Rule the Ruins. Metal Tango ist auch noch drauf. Metal im Tango-Rhythmus. Eine gewagte Angelegenheit.
Ja.
Aber guter, melodiöser, dreckiger, harter 80er Jahre Hardrock.
Ich finde es schön, wie milde du jetzt mit sowas umgehst und sagst, das kann man doof finden. Das fand ich sehr schön. Was ich wirklich doof finde, ist, wie sich Doro Pesch heutzutage schminkt.
Oh, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen.
Es ist wirklich, also man könnte ja also sich im Alter immer noch, aber ich glaube, das ist halt eher Style, also sie macht da irgendwas Schwarzes an den Augen, das ich völlig abartig finde.
Ich hab die schon, wo sieht man die?
Ja, gibt halt einfach, es gibt sowas, das heißt Internet.
Also,
und ich weiß nicht, ab
und da sitzt du jetzt und gibst.
Nein, ich hab's halt mal gesehen. Ich bin der Letzte, der. Das ist ja auch, also.
Ja, das Cover
nicht
ist schon,
so ganz meine Ästhetik. Es gibt eine Kunstrichtung, so Fantasy Erotic. Und da habe ich mal ein Buch, oder es gibt ganz viele Bücher, ich weiß nicht, wer die mir immer zugespielt hat, ich glaube mein Bruder, also einer Druckerei geschafft, die gedruckt haben und es sind immer riesige Brüste und Dekolletés.
Ja, das sind auch so Erwachsenen-Comics, Graphic Novels. In der Richtung gibt es eine Menge Zeug.
Und viel Metall und Leder und so. Und das ist diese Kunstrichtung, diese Fantasy-Art hieß es, glaube ich, diese Reihe. Und das war immer so. Und das ist halt genau das. Weil du gerade von Metal Queen sprachst, mein Bruder war ja Fan der wirklichen Metal Queen, nämlich Lee Aaron. Und die versucht jetzt 1987, glaube ich, ein breiteres Publikum zu erhaschen, an sich zu binden. Und auf dem Cover sieht sie halt nimmer aus wie eine Metal Queen, sondern sie hat eine Goldlamé-Lederjacke umhängen und ein sehr laszives Top, das aber nicht irgendwie in die Richtung europäisch geht, sondern durchaus
Ne? Ganz auch andere Ästhetik.
Ganz andere Ästhetik. Und die Platte heißt Lee Aaron.
Ja. Powerline war der Hit.
Touch the Powerline.
Ja. Und auch geht auch voll aufs amerikanische Radio, finde ich.
Das stimmt. Du kennst die Platte?
Natürlich.
Wegen des Covers gekauft?
So wie ich heute Mittag. Aber ich habe Lee Aaron, das Lied war mir ein Begriff. Das
Touch the Powerline.
Das kannte ich auch von früher. Und ich fand auf der Platte, ich mag ja diese Art von Musik irgendwie wieder mehr als noch in meinen 30er und 40er Jahren.
Als ich dich kennengelernt habe, jetzt kommt's raus.
Kommt die Rückkehr zum amerikanisch-melodischen Keyboard Hard Rock.
Ja, okay, jetzt kennen wir uns halt schon.
Jetzt ist egal.
Jetzt muss man damit leben. Aber ich wäre jetzt wieder Alien Sex Fiend Fan.
Ich habe mir was gekauft vor kurzem, nämlich eine Box mit 5 Platten, die 5 ersten Platten von Mötley Crüe in einer Vinylbox des Studio Albums. Und da ist natürlich das 87er Album Girls, Girls, Girls dabei.
Wurdest du in den letzten 10 Jahren mal vom Blitz getroffen? Dann geht ja so eine Veränderung einher.
Das ist halt auch das Gleiche wie bei dir. Die Jugend festhalten.
Ja,
mit allen Mitteln.
Ja, das ist verzeihlich.
Also Girls, Girls, Girls. Das Cover sagt schon alles. Wir haben hier auch eine Metal-Fantasy-Ästhetik mit Leder, aber allerdings mit echten Menschen auf Motorrädern und einer Stripperin im Background, die bei Mötley Crüe unvermeidlich ist.
Wobei man denkt, man sieht das Cover, drunter steht Girls, Girls, Girls und dann muss einem jemand sagen, du, das sind aber Männer
auf dem
Cover.
Seltsam, sexistisch und androgyn gleichzeitig, das muss man auch erstmal hinkriegen, hat auch nur der Hardrock der 80er hingekriegt. Mötley Crüe haben jetzt dreckig und fies angefangen, wurden dann mit Theater of Pain eine seltsam dünne Produktion und jetzt Girls, Girls, Girls klingt auch nicht so richtig scheffig. Also wenn man sie vergleicht auch mit 1987 von Whitesnake, sie klingt nicht so fett und fulminant. Tom Werman ist eigentlich ein Name, eine Größe. Guns N' Roses haben ihn abgelehnt als Produzenten damals, haben kurz mit ihm zusammen das versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und die Platte zeigt ein bisschen vielleicht, dass Guns N' Roses da den richtigen Riecher hatten. Sie klingt nicht ganz so geil. Wild Side ist ein Klassiker, Girls, Girls, Girls natürlich. Und ich glaube, das war's schon. Das waren so die zwei Hits auf dieser Platte. Nona, dann noch ein seltsames Lied für Nikki Sixons Großmutter. Das ist ja auch immer so was ganz Seltsames, wenn sie dann so Lieder für ihre Kinder oder ihre Großmütter machen, diese harten Männer. Und ansonsten ist über Mötley Crüe, glaube ich, alles gesagt. Die Platte ist für mich so ein Nostalgie-Ding, deswegen habe ich sie und höre sie mir ab und zu mal an. Aber ich würde jetzt niemandem sagen, hör dir das an, das ist der Wahnsinn. das passiert dann 91 mit Dr. Feelgood. Da würde ich jedes Lied verteidigen, bis auf die Zähne.
Pissen die da eigentlich an die Wand hinter der sich
so. Ist halt immer so ein Rebel-Ding, so hey, wir pinkeln einfach überall hin, weil wir sind Mötley Crüe und so. Kann man ja alles nachlesen, in the Dirt oder in der etwas zensierten Version auf Netflix am Schauen.
Ganz toll finde ich, wie Mick Mars daneben steht, weil er sieht halt nicht aus wie die anderen.
Ja, Mick Mars ist immer so ein bisschen ein Alien, seltsamer Typ, hat auch nie so ganz mitgemacht bei diesen Partygelagen und dieser ausgelebten
Hedonismus. Er hat halt nicht das Gesicht dazu.
Ja, er war auch ein komischer Typ, also man weiß nicht so richtig. In dem Film wird das ja auch deutlich, er redet ganz wenig, er ist irgendwie immer so, die anderen wissen auch nie so richtig, was mit ihm eigentlich auf sich hat.
Das klingt fast schon sympathisch.
Jetzt sind sie auf Tour gerade, Double Headline Tour mit Def Leppard. Ja, da werden die 80er wieder in die Gegenwart gezerrt.
Also, so wie du die Platte beschreibst, fällt mir die wahrscheinlich besser, weil die Produktion von diesem Whitesnake-Album finde ich.
Ja, aber sie ist nicht trashig wie die ersten zwei, sondern sie ist einfach dünn. Also sie will was, was sie nicht einlöst. Ich glaube, sie ist eher ein Versehen, als dass man jetzt da absichtlich irgendwas verfolgt. Okay. Also die ersten zwei, die sind was für dich. Weil die wirklich Indie und trashig sind.
Mötley Crüe, was für mich, das lassen wir mal so stehen.
Die kommen aus dem Punk.
Ja, ich kenne nur Smoking in the Boys Room.
Nein, das ist Theater of Pain, da geht es schon bergab.
Ah, okay. Ja. Wer ist dran?
Du.
Jetzt kommt eins meiner Lieblingsalben für die Ewigkeit. Susan Vega, Solitude Standing mit dem Überhit Luca. Und wenn man sich nicht um Texte kümmert, singt man das halt mit und so. So wie Halleluja auf Hochzeiten gespielt wird. Und wenn dann ein der englischen Sprache mächtiger Mensch im Publikum hockt, in der Gemeinde denkt er, die Ehe steht unter einem schlechten Stern. Die singen Halleluja bei der Hochzeit. Aber ist ja heutzutage auch fast egal.
Weiß man eigentlich, worum es da geht?
Ja, viel Altes Testament.
Ja.
Und es gibt ja dieses
wunderbare... König David und so,
ja, oder? Es gibt ja das wunderbare Bild von Rembrandt. David spielt Harfe vor König Saul.
Ah,
Typisch für Rembrandt als sehr düster, das Chiaroscuro, die Hell-Dunkel-Malerei und das ist von der Komposition, Bildkomposition interessant, weil rechts unten im Bild sitzt dann David und spielt da mit der Harfe und links guckt König Saul den Betrachter an und wischt sich gerade eine Träne weg, für die er sich aber schämt und umso wütender wird er dann natürlich, weil er ihn gerührt hat und
The Baffled King und so, ja?
Ja, ja, ja.
Ah, okay.
Und was dann mit Tied You to the Kitchen und so. Auf jeden Fall kein Hochzeitslied, auf das kann man sich einigen.
Es gibt eine Doku, über lief im Kino letztes Jahr, über Halleluja.
Ah, ja, also es gibt viele Lieder, über die sich eine Doku lohnt. Ich habe nur 5 Minuten Doku gesehen über Luca und da wird... erzählt, dass das Lied eigentlich gar nicht auf die Platte sollte. Das ist ein Phänomen, dass oft der Hit gar nicht auf die Platte sollte, weil die Leute denken, das war, passt nicht oder nicht gut genug. Wie Tage wie dieser von den Toten Hosen, das auch nicht auf die Platte sollte. Ich sage ja, es ist ein Rip-Off von Bad von U2, weil es klingt extrem nach U2, wobei der Text für mich nach Schlager klingt, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und Luca, da geht es um ein Jungen, der misshandelt wird in einem Mietsblock wahrscheinlich in New York. Susan Vega ist ja wie Sonic Youth extrem mit New York verbunden und ich habe, glaube ich, eine Live-Platte von vor ein paar Jahren, wo es nur um Lieder geht, die in New York spielen. Da covert sie auch Walk on the Wild Side und erzählt dann interessante Geschichten zu Liedern, zum Beispiel Ava und Frank, wo es um Ava Gardner und Frank Sinatra geht, wie die sich immer gestritten haben und so. Und Susan Vega finde ich eine ganz großartige Texterin, Geschichtenerzählerin, super sympathisch und ihr Gitarrenstil finde ich ganz toll, weil sie ab und zu die seltsamsten Akkorde spielt, beziehungsweise sind überhaupt keine Akkorde, manchmal ist nur eine Seite, die sie drückt und sie hat ein super Picking. Und in Luca geht es eben um ein misshandeltes Kind, das man so im Vorbeigehen trifft und das Kind sagt dann, don't ask me how I am und so. Und eigentlich sehr trauriges, schlimmes Lied verpackt in einen wunderbaren Popsong. Und das zeichnet sie halt aus, diese Art Geschichten in Gedichte zu verpacken. Das Lied geht los mit Toms Diner, das hier a cappella ist, aber es wird später aufgelegt mit einem Beat.
Ja.
Und das, also Susan Vega wird oft reduziert auf Luca und Toms Diner. Ich erinnere mich, beim ZMF wurde sie angesagt mit, es war jahrelang still um sie, dabei hat sie immer sehr gute Platten veröffentlicht, die halt nicht unbedingt die Charts sprengten. Das dritte bekannte Lied, Tom Steiner, wird ja später erst durch den Remix bekannt.
Vor kurzem habe ich ein Lied gehört und dachte, da hat sich Susan Vega die Melodie geklaut für Tom Steiner. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Muss ich nachdenken? Reiche ich nach?
Ja, ich meine, die Melodie, das kann ich mir schon vorstellen, dass das woanders herkam oder beeinflusst wurde, weil im Gegensatz zu ihren anderen Melodien ist sie sehr eingängig. Es gibt, ich glaube, die zweite Single war das Solitude Standing, der Titeltrack. Ich finde es interessant, wie der Rhythmus reinkommt in das Lied. Sehr schönes Lied und natürlich ist dieses Album extremst melancholisch. Ich habe es zum ersten Mal gehört im Schneesturm, als ich mit im Affekt von einem Konzert heimkam, als wir in Stuttgart spielten, dann fuhren wir heim. Ich saß mit dem Sänger im Auto und er ließ über Kassette natürlich Solitude Standing laufen. Es war Schneesturm und die Musik hat mir extrem gefallen durch ihre unglaubliche Atmosphäre und die Melancholie, vor allem in Liedern wie Night Vision, wo sie beschreibt, wie die Dinge verschwinden, also sich die Konturen mit der Dunkelheit vermischen und man nicht genau weiß, was jetzt da alles im Zimmer steht, und dem Lied Language. Language finde ich eines der Lieder, wo der Text so ist, dass ich sage, das hätte ich eigentlich schreiben wollen. Da geht es darum, wie sperrig Sprache eigentlich ist, und sie singt dann ihrem Unbekannten gegenüber zu I like to meet you in a place without consequences und so. If language were liquid, it would be rushing in. Also es geht darum, dass Sprache eigentlich nie genau das ausdrückt, was man eigentlich sagen will, und ich finde es ein fantastisches Lied. Also die Platte ist eine meiner Liebsten. Und es geht auch noch um Kaspar Hauser in dem Lied Wooden Horse, wo halt die Geschichte von Kaspar Hauser nochmal erzählt wird, mehr oder weniger. Und ein Lied, das ich immer gerne cover mit meiner Frau, ist Gypsy, ein wunderbares Liebeslied über jemanden, den sie auf dem Ferienlager kennengelernt hat. Sie erzählt es ganz oft in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in ihren Live-Konzerten, dass sie über diesen Menschen mindestens drei Lieder geschrieben hat. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, bei irgendeinem Konzert, ich glaube in London, sagt sie dann, er ist heute im Publikum, also der, über den sie das Lied geschrieben hat. Ich finde sie, wie man jetzt in meinem viertelstündigen Vortrag merkt, eine wunderbare Künstlerin.
Ja, ganz tolle Stimme auch. Mag die Platte auch, aber nicht ganz so wie du. Oder ich habe nicht so den Bezug dazu.
Ja, ich das hör, war halt
auch eine... Susanne Vega war immer, wenn die auch irgendwo lief, und die lief damals ja tatsächlich irgendwo immer mal, auch auf Partys oder im Radio, oder in, war immer schön. Also das war nie so, oh nee, sondern das war, ah ja, mach mal lauter. So, für mich.
Ja, die Stimme finde ich extrem angenehm, ja. Und die will auch nicht irgendwie, was weiß ich, schaut mal, wie viele Oktaven ich singen kann, sondern es ist sehr erzählerisch, und die Stimme ist einfach für mich Heimat auch.
Ja. Eine Platte, wo mir die Stimme auch immer extrem gefällt, ist Deep Purple, The House of the Blue Light. Ich finde, Ian Gillens Stimme ist ja eh klar und so weiter. Aber der ältere Ian oder der reifere Ian Gillan, der kriegt so ein bisschen so eine tiefere Stimme, und die mag ich extrem. Und da, deswegen gefällt mir die Platte fast noch einen Tick besser als Perfect Strangers, auch wenn ich damit einigermaßen alleine stehe. Die meisten Menschen und in den ganzen Diskografien kommt sie nie ganz so gut weg. House of the Blue Light heißt ihr 87er Album. Es ist bis auf weiteres dann wieder das letzte in dieser Originalbesetzung. Richie Blackmore geht danach wieder, wirft das Handtuch. Und Ian Gillan geht nämlich, der hatte wieder die Schnauze voll von Richie Blackmore, dann kommt Jolyn Turner rein und danach kommt Ian Gillan zurück und Richie Blackmore geht und sie holen Steve Morse. Also das ist die zweite 80er-Platte in der Mark IV-Besetzung, glaube ich, mit in der großen von In Rock und The Machine Head und Made in Japan und so weiter. Bad Attitude, Mad Dog, Strange Ways hat mir immer sehr gut gefallen. Dead or Alive. Mir gefällt die extrem gut, aber sie klingt nach 80er, aber sie klingt trotzdem nach Deep Purple. Ian Gillans Stimme wird immer besser zu dieser Zeit, finde ich. Und ich liebe diese Platte.
Du bist, glaube ich, echt der Einzige, weil die hat voll reingeknallt, Perfect Strangers, voll reingeknallt, auch bei meinem Bruder. Deshalb kann ich, glaube ich, auch jedes Lied mittrommeln oder so. Oder mir haben ja sogar mal das Riff gespielt in einem Jam im Proberaum. Aber die hat man, glaube ich, völlig...
Ja, ja, die ging dann unter.
Gemieden.
Vor allem aus 87 ignoriert. Mit dieser Konkurrenz dann, die dann da auf dem Hardrock-Markt kam und ich hatte die damals auf Kassette und fand die immer gut und habe nie verstanden, warum die immer so schlecht
war. Ja, das wegkam. Ist ja oft so. Und es hieß, sie sei so bluesig und so. Hm. Jetzt kurz, Marks Lieblingsband Echo and the Bunnymen machen ein selbstbetiteltes Album, über das ich gar nicht viel sagen möchte, außer dass da Lips Like Sugar drauf ist, das auf der 2002er Tour von Coldplay gecovert wurde und auf einer der vielen Maxi-CD-Veröffentlichungen drauf ist. Eine solide Platte, Photography by Anton Corbijn. Mark wird nie Fan werden, aber hier ist Sound und alles eigentlich so angelegt, dass Echo and the Bunnymen eigentlich auch in den Charts anzutreffen hätten werden können, angetroffen hätten werden können
sein,
wurden dürfte.
Ich mache mal noch kurz den Metal-Sack zu. Hair Metal ist natürlich ganz groß, Los Angeles, Cock Rock oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und es gibt so zwei Dinge, die diese Hair Metal-Bands machen, um sich abzuheben von der Konkurrenz. Das eine ist eine ausgefallene Stage-Show mit Pyro-Effekten und irgendwelchen Frauen in Käfigen und Folterinstrumenten oder so. Oder einen Gitarren-Wizard, einen Shredder an der Axt. Und da gibt es zwei Bands, die da für stehen, nämlich Dokken, die eigentlich überhaupt nichts anderes zu bieten haben, außer George Lynch an der Gitarre. Und Dokken ist eigentlich auch eine Band, wo man mal wirklich nur die Gitarrensoli auf ein Mixtape machen könnte. Aha. Weil alles andere kann man vergessen an dieser Band. Ich weiß überhaupt nicht, wieso die diesen Erfolg hatten, außer dass George Lynch immer wieder ganz tolle Gitarrensoli spielt. Und dann gibt es noch eine andere Band, die einen riesen Hit hatten, 1987, mit einer obligatorischen Ballade natürlich auf dem Album, When the Children Cry. Die Rede ist von der Band White Lion, die für viele ein One-Hit-Wonder ist. Das Album heißt Pride von 1987, aber die haben eine Wunderwaffe an der Gitarre. Der Mann heißt Vito Bratta. Und wer mal wissen möchte, wie Shredding geht und nicht von Van Halen oder von irgendwie Malmsteen, sondern von Vito Bratta, der hört sich das Lied Wait an, das allein für das Gitarrensolo in jede 80er-Playlist rein muss, was es auch in unserem Fall natürlich der Fall sein wird.
Ich kenne weder Band noch Hit noch irgendwen. Spielen die bei Hear and Aid mit?
Das weiß ich nicht.
Das wäre doch jetzt mal.
Und dann haben wir noch Metallica. Die müssen ja ihr Trauma verarbeiten. Der Tod von Cliff Burton. Sie haben jetzt einen neuen Bassisten, Jason Newsted, und sie nehmen ein erstes Album auf. Es ist ein Cover-Version-Album, das heißt Garage Days Revisited, und sie covern sich durch ihre, die sie inspirierenden Bands, und da sind erstaunliche Sachen dabei, und das zeigt wieder, dass der Thrash-Metal eigentlich aus dem Hardcore-Punk kommt, denn da ist Killing Joke dabei mit einer ganz unheimlichen Version von The Weight, die mir aber in der Metallica-Version besser gefällt.
Das glaube ich.
Dann die Misfits natürlich mit Last Caress, mein Lieblingslied auf der Platte. Und dann noch eine Band namens Holocaust, die mir nichts sagt, aber glaube ich auch so aus diesem Hardcore-Punk-Untergrund kommt. Und dann noch natürlich Diamond Head, diese wichtige dänische Band, die alleine durch die Coverversion von The Small Hours, von Helpless, glaube ich, mehr Tantiemen bekommen haben als über ihre ganzen eigenen Plattenverkäufe. Und daher Lars Ulrich wahrscheinlich ewig dankbar sind, wie auch er ihnen, weil sie so eine große Inspiration für ihn waren. Er war ja ein absoluter Fanboy, ist ihnen auf Tour nachgereist durch Europa, hat die Band genervt, glaube ich, auch schon durch seine vielen Fragen, und immer wieder Backstage ist er aufgetaucht und so weiter. Und hat ihnen aber auch dann die Ehre erwiesen, sie dann hier zu covern auf dieser Mini-EP, die ich hatte und verkauft habe. Und jetzt ist sie schwer zu kriegen, nur für teures Geld.
Das sind so die Fehler, die man macht.
Ja.
Kardinalfehler.
Und Black Sabbath haben schwere Zeiten in den 80ern. Sie haben ja fulminant gestartet mit den zwei Dio-Platten. Dann kommt eine furchtbar schlechte mit Ian Gillan. Und dann fällt die Band auseinander. Es ist eigentlich nur noch Tony Iommi übrig. Sie machen noch Seventh Star. Glenn Hughes singt da hauptsächlich. Die Platte heißt schon Tony Iommi's Black Sabbath, weil er es eigentlich als Soloplatte rausbringen wollte, aber dann ging das nicht, und dann hieß sie dann doch Black Sabbath, hat aber mit Black Sabbath eigentlich nichts zu tun, und jetzt macht er die Eternal Idol, und da ist ein neuer Sänger dabei, Tony Martin. Die Platte ist richtig schlecht, Aber Tony Martin berappelt sich und dann machen sie zwei ganz gute, Headless Cross und Tear. Und das Witzige bei den Texten von Tony Martin ist, dass er das Ganze ein bisschen zu ernst nimmt mit Black Sabbath. Er macht sehr evile Texte. Es geht immer irgendwie um Hexen und den Teufel und so weiter. Und Tony Iommi hat ihm dann selber gesagt, er soll mal ein bisschen halblang machen, das sei ihm zu düster.
Eigentlich müsste der Podcast heißen Mark Hofmanns Metal Garage.
So, ich bin jetzt fertig mit Metal. Ich habe
nämlich auch
eine Menge Pop, aber ich glaube, wir schaffen es heute nicht alles noch.
Ich habe was, was eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit fast verlief, nämlich die Karriere von The Sound, die ich schon öfters erwähnt habe. Ihr letztes Album heißt Thunder Up. Es beinhaltet düsteres und schöne Popmelodien, aber das Schlimme eigentlich an der Platte, und dass es die letzte von The Sound war, ist, dass Sänger Adrian Borland an Schizophrenie leidet, und das zeigt sich auf der Tour. Also da haben sich ganz schlimme Dinge abgespielt auf der Europa-Tournee, und ich glaube, ihr letztes Konzert fand in einem Laden statt, der hieß The End, glaube ich, wenn ich das richtig aus den Liner Notes memoriere. Und danach war die Band am Ende, und Adrian Borland macht dann noch mit Adrian Borland and the Citizens eine Platte, die heißt Alexandria. Ich glaube, das ist von 1988 oder ein bisschen später. Und ganz spät noch mit dem Sänger von Chameleons. Und dann irgendwann kommen seine Dämonen zurück und er wirft sich vor einen Zug. Die Platte ist nicht meine Lieblingsplatte von The Sound, aber es sind schöne Sachen drauf. Die B-Seite viel düsterer als die A-Seite. Auf der auch tatsächlich auch mal ein schönes Liebeslied drauf ist. Also so eine Band wie The Sound, die eigentlich anfängt, so ähnlich wie U2, macht nie den Schritt für den amerikanischen Markt, sage ich jetzt mal, sondern die bleibt in ihrem Gefüge. Aber die Geschichte um den Sänger Adrian Borland, die gibt's auch. Vielleicht können wir das mal in die Shownotes reinpacken auf YouTube. Die ganze Tragödie von ihm und seiner Krankheit Schizophrenie. Schlimm, schlimm. Jedenfalls die Platte The Sound Thunder Up war ihre letzte.
Jetzt kommt was ganz Erstaunliches, nämlich ein Comeback, mit dem überhaupt niemand mehr gerechnet hat. Eine der erfolgreichsten Bands der 70er, Fleetwood Mac, stolpert in die 80er und sie berappeln sich irgendwie. Ich weiß nicht, wie es zugeht. Ich weiß zu wenig darüber, wie es zu diesem unfassbaren Befreiungsschlag kommt. Es ist ein Riesenerfolg mit 3-4 Monster-Hit-Singles, Top-10-Songs, Big Love, Little Lies, Fleetwood Mac machen Tango in the Night, und es ist ein absoluter Kracher, ein Pop-Album, wie man es nicht besser hinbekommen und kann.
Und Family Man nicht zu vergessen.
Da stimmt wirklich alles. Das hat nichts mehr mit Rumors zu tun und mit dem, wofür Fleetwood Mac mal gestanden haben. Das ist jetzt 80er Pop, aber sie haben die Kurve irgendwie gekriegt. Ich weiß nicht, wie es zuging. Und zwar I wanna be with you everywhere. Und ich liebe echt Stevie Nicks Stimme so sehr. Die Lieder von Stevie Nicks sind mir immer die aller liebsten.
Mein Bruder hatte die Platte, deshalb kann ich fast jedes Lied singen. Sogar Everywhere.
Das lief auch wirklich die Hälfte davon regelmäßig im Radio.
Ich glaub, und in dem Zimmer meines Bruders. Das ist eigentlich die Platte, die ich am besten kenne von Fleetwood Mac. Und es sind die Elefanten vom Elvis Costello Plattencover drauf. Stimmt. Ein Plattencover fast wie ein Rousseau-Gemälde. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem.
Finde ich. Toll. Also. Und heute Morgen ist mir aufgefallen, dass Belinda Carlisle eine ganz ähnliche Stimme hat wie Stevie Nicks.
Ja, das, ja.
Und Belinda Carlisle hat natürlich einen Coolness-Faktor durch ihre Go-Go's-Vergangenheit, und sie ist jetzt im Mainstream-Pop angekommen. Sie hat 86, deutet sich das schon an, aber die Platte ist noch so ein bisschen unausgegoren, und jetzt entweder wird sie dahin manipuliert oder sie will das wirklich selber. Jetzt macht sie Radiomusik, aber auch für mich damals immer Musik, die mich nie genervt hatte, da wo ich immer dachte, ah ja, ist okay, im Gegensatz zu manch anderem, was da so lief. Heaven is a Place on Earth.
Fand ich schlimm.
Heißt die erste Hitsingle und Circle in the Sand, die zweite. Und wenn man sich die Platte von 87 Heaven on Earth nochmal anhört, dann hört man, dass das durchaus auch rockt und dass sie durchaus auch teilweise abdrückt. Fool for Love oder auch Should I Let You In? Und dann macht sie noch 89 Runaway Horses, auch nochmal mit 3-4 Monster-Hits, Leave a Light on Runaway Horses, Summer Rain und La Luna war dann noch der vierte große Hit. Also da räumt sie eine Weile ganz schön ab. Und da ich damals nicht wusste, wer Belinda Carlisle ist, fand ich sie immer okay. Heute liebe ich auch diese Sachen und höre die mir gern an, obwohl sie natürlich extrem glatter 80er Jahre glattgebügelter Mainstream-Pop sind. Aber ihre Stimme ist einfach so schön, dass ich ihr jede Seichtheit nachsehe und ich finde sie auch als Frau so toll. Daher,
wie kann sie machen, was sie will? Das kann man finden. Ist das La Luna, La Luna?
Ja, das ist schlimm.
Ich hab übrigens eine Affinität zum Schlager, möchte ich nur noch mehr sagen.
Ja, das ist echt ein schlimmes Lied. Das gefällt mir.
Schön, dass ich dir die Chance gab, das noch zu sagen. Ich habe ja eine ganz seltsame Platte, die aber berühmter ist, als ich es wusste. Die habe ich, glaube ich, auf dem Flohmarkt oder irgendwo lag die rum. Ich habe die, glaube ich, für 1 Euro abgegriffen. Die heißt A Very Special Christmas mit einem Keith Haring Cover. Das war sicher, schätze ich, so eine Charity-Platte, könnte ich mir vorstellen. Und auf der Platte ist also alles Mögliche versammelt. Pretenders, U2, Run DMC, Bryan Adams, Madonna. Und ich habe irgendwann mal mit jemandem diskutiert, der behauptet hat, von Madonna gäbe es ein Weihnachtslied. Nee, auf keinen Fall. Und hier drauf ist Madonna mit dem Lied Santa Baby. Ging voll an mir vorbei. Und U2 mit einem Lied namens Christmas Baby Please Come Home. Sting mit Gabriel's Message, das gibt's aber auch als B-Seite, glaube ich, von Russians, meines Wissens. Auf jeden Fall sogar Bruce Springsteen.
Ja, der hat immer mal gern Christmas-Lieder.
Merry Christmas, Baby. Eurythmics mit Winter Wonderland, Pointer Sisters, also. Und deshalb komme ich drauf, Stevie Nicks mit Silent Night. Also die Platte ist, glaube ich, wirklich eine der besten Weihnachtsplatten, die es gibt.
Sehr gut.
Doch, ich bin jetzt wirklich stolz, dass ich die besitze.
Sehr schön. Ja, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir haben Zeitnot. Ich muss wieder los demnächst. 2, 3 vielleicht noch von jedem. Oder 2 von jedem. Hart legen nochmal einen drauf nach ihrem 85er großen Erfolg. Hart kommt jetzt die Platte Bad Animals. Und da ist ein Monster-Hit drauf. Top-10-Hit in aller Herren Länder. Und dieser Hit heißt, Klaus, Alone.
Alone.
Ja. Who Will You Run To war, glaube ich, noch eine Single und da ist noch ein Lied drauf, Wait for an Answer, und ich meine, dass das sogar von der tollen Lisa Dalbello ist und auf ihrem ersten Album drauf war. Ich habe es jetzt aber nicht da, bin aber ziemlich sicher. Hart machen hat nichts mehr mit Barracuda zu tun oder dem, was die Schwestern Wilson in den 70er Jahren so gemacht haben. Sie sind jetzt auch voll in diesem amerikanischen Pop-Rock angekommen, der halt im Radio läuft und wahnsinnig erfolgreich ist.
Der amerikanische Markt. Na, jetzt gehen wir nach Australien.
Schöne Platte.
Midnight Oil, Diesel and Dust mit den 2 Monster-Hits Bats Are Burning und The Dead Heart. Ich glaube, es ist ihre erfolgreichste Platte. Ja. Blue Sky Mine war die danach. Ja. Und ich meine, der Sänger von Midnight Oil ist ja politischer Aktivist bis heute, glaube ich. Und ich glaube, die haben dieses Jahr, glaube ich, ihr Abschiedsalbum gemacht. Und zwischendurch war er nur noch Politiker. Und ich habe zu der Platte ein etwas seltsames Verhältnis, weil... Oh Gott, jetzt ich erzähl's. Also ich erzähl's jetzt aus einer neutralen Perspektive. Also jemand geht in eine Diskothek und seine Freundin hat am Tag zuvor Schluss gemacht oder 2 Tage zuvor und er kann es noch nicht richtig glauben, bittet sie raus vor die Disco und versucht sie umzustimmen, was ja sowieso eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, jemand umstimmen. Lieb mich doch.
Bitte lieb mich.
Lieb mich doch. Und irgendwann war es dem Mädchen zu anstrengend. Und gleichzeitig hatte ein gemeinsamer Freund Geburtstag, der sich noch auf der Tanzfläche befand. Der Junge wartet noch etwas, geht hinterher in die Disco. Und dann läuft The Dead Heart. Das passt ja extrem. Und das Mädchen tanzt.
Oh.
Das war für den Jungen praktisch ein Trauma, das Monate, Jahre brauchte, also zur Verarbeitung. Und das Lied, ich glaube, es war du, 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 du. Das hat sich dann vermischt mit da, da, da. Das sind eigentlich die ersten drei Töne von Smoke on the Water eigentlich. Stimmt's? Ja, und ja, okay. Die zwei Lieder, die haben sich dann in der Erinnerung des Jungen vermischt. Und jedes Mal, wenn es kam, hat sich dieser Dolch in der Seele des Jungen nochmal gedreht. Ist das verständlich so?
Ja, total, natürlich, klar.
Also man kommt, also der kommt rein und sie tanzt, das war unfassbar. Ja, das und es war leider zu einem dieser beiden.
Ja, das ist schade für das Lied, aber ist natürlich verständlich. Aber so, das ist ja das Geile, dass Popmusik sich da so einfräst in diesem Alter und dann trägt man das mit sich. Und was man da gefühlt hat, das fühlt man immer weiter. Und deswegen findet man so Sachen wie Deep Purple, House of the Blue Light dann immer toll oder halt sowas wie The Dead Heart schlimm, auch wenn es das Lied vielleicht gar nicht verdient.
Nee, und dann heißt es halt auch noch so.
Aber ist schön, Autobiografie in der dritten Person mache ich auch immer in all meinen Romanen. merkt auch niemand. Ja, ist so verschlüsselt, dass man das unmöglich ist.
In meinem Roman habe ich es nicht verschlüsselt und auch noch mit einer anderen Information, die ich dann bekam, habe ich dann natürlich geschrieben. In meinem Kopf spielte sich dann das Lied Pretty Girls Make Graves von The Smiths ab mit der Zeile I lost my faith in womanhood. Und ich fand den Gesang von, wie heißt er, Garrett, glaube ich?
Ja,
Sänger. Ja. Ich fand das immer etwas anstrengend. Und letzte Woche sagt mir ein Arbeitskollege, dem ich unser letztes Album ausgeliehen habe, du klingst wie der von dann habe ich gedacht, singe ich. Ich habe jetzt kein Wort gesungen, sondern
ja, das stimmt.
Also ich finde es nicht, dass ich klinge.
Nee, das ist völlig absurd. Aber der klingt tatsächlich so. Du hast ihn sehr gut nachgemacht, ein bisschen übertrieben, aber
ja,
das muss ja bei einer Karikatur so sein. Aber er hat es drin und es ist halt dieses, auch wieder dieses Ernste. Man spürt dieser Musik, man merkt, da geht es um was und die haben ein Anliegen und es ist halt auch wieder diese Popmusik, die so vor Pathos und vor Engagement und vor Aussagekraft so irgendwie kaum laufen kann und das ist halt immer was einen auch ein bisschen nerven kann.
Ja, wobei,
in dem Fall packen sie es in gute Popsongs und es kommt vor allem über die Stimme raus, dass man das Gefühl hat, dem ist da irgendwas wahnsinnig wichtig. Der ist nicht cool, der ist nicht ironisch.
Nee, und er ist auch nicht so diese Larger-than-Life-Figur, sondern ich nehme dem ab, dass er als Australier ein Problem hat mit der australischen Geschichte,
mit Kolonisation. Das wird ja auch auf dem Cover, auf der Innenseite deutlich, hier mit den abgebildeten Aborigine-Kindern. Und das wird auch immer wieder deutlich in den Texten natürlich. Also Umwelt war, glaube ich, bei der bei den Grünen in Australien und dann eben natürlich die australische Geschichte. Gun Barrel Highway, Bull Roarer fand ich immer ganz wunderbar, Dreamworld. Tolle Platte, tolle Popmusik, haben sie aber nie mehr so gut hingekriegt,
finde ich. Also teilweise.
Blue Sky Mine zum Teil, aber da wird es dann schon so ein bisschen
Earth and Sun and Moon fand ich auch gut mit My Country, Right or Wrong. Mhm. Also der arbeitet sich schon ab an der Geschichte Australiens. Und ich finde, der Typ ist authentisch.
Ein guter. Ja, aber authentisch ist natürlich schwierig, wie wir gemerkt haben in der letzten Folge. Authentizität, darüber werden wir demnächst nochmal ausführlicher sprechen. Da haben wir was geplant. Wir sind da was am Planen.
Ich bin da was am Planen dran. Todsicheres Ding.
Ja, da müssen wir auch mal noch drüber. Von wann ist der? 90er Jahre.
In 90er.
Bam, boom, boom, bam.
Todsicheres Ding. Ich zucke.
Wir machen an der Stelle Schluss. Ich muss los und wir hören uns demnächst wieder. Wir brauchen noch eine Folge 1987 und dann
Teil 5.
Ja. Das klingt ist dann der Rekord. Unfassbar. Ja, muss manchmal müssen es halt 5 Teile sein.
No.
So, dann dreht nicht durch, macht's gut und wir hören uns demnächst wieder.
Dreht kein todsicheres Ding.
Ciao.